So, ich begrüße euch noch einmal ganz herzlich, diesmal zur Predigt. Ihr seht den Titel hinter mir, es geht da um eine Sucht, offenbar, oder? Eine ganz spezielle Sucht und die Sehnsucht, nämlich damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und bevor wir jetzt ins Thema hineintauchen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das Privileg, dass wir heute versammelt sein dürfen in deinem Namen, Herr. Dass wir dich loben und preisen dürfen, Herr, und dass wir dich kennen dürfen. Dass wir dein Wort hören dürfen, Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen, öffne du unsere Ohren, öffne du unsere Herzen, Herr, und bist du mit, sei du mit jedem Einzelnen von uns und bist du auch mit mir, Herr, dass ich da in Vollmacht und würdig das Wort verkünden darf, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich im Namen von Jesus Christus. Amen. Also wie ihr ja wisst, gibt es eine ganze breite Palette von Süchten und uns allen ist klar, dass Süchte aller Art nichts Gutes in unser Leben oder in das unserer Angehörige oder Freunde bringen. Es gibt nicht nur die Volksdrogen wie Alkohol und Nikotin, die süchtig und krank machen, sondern auch ganz andere. Ich habe in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass man den Begriff Sucht auf alle Formen eines zwanghaften Verhaltens anwenden kann und dass man Süchte in zwei Kategorien einteilen kann, nämlich die stoffgebundenen Süchte und Verhaltenssüchte. Zur Gruppe der stoffgebundenen Süchte gehören natürlich der Alkoholismus, Medikamentensucht. Ihr könnt mal googeln, in den USA Fentanyl, da steht glaube ich alle 7 Minuten, wenn das stimmt, was ich da gelesen habe, alle 7 Minuten jemand an einer Überdosis Fentanyl, was eigentlich ein Schmerzmittel nur ist, aber das eben auch süchtig macht. Dann gibt es natürlich die Drogensucht, dann gibt es Essstörungen, zu viel, zu wenig essen. Dann gibt es natürlich eben auch die Nikotinsucht, ist wahrscheinlich das, was meistens mit dem Alkohol zusammen verbreitet ist. Zu den Verhaltenssüchten gehört pathologisches Spielen. Auch da denke man zum Beispiel an die vielen Jugendlichen und mittlerweile wahrscheinlich sogar Erwachsene, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Videospiele, weil sie völlig süchtig sind. Dann auch alles andere vernachlässigen, soziale Kontakte, schlafen, essen. Und da also völlig in ihrer wirklich virtuellen Welt leben. Dann gibt es Fernsehsucht. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, aber es gibt offenbar dass immer noch Leute, die den ganzen Tag vor dem Fernsehen sitzen. Und dann die Arbeitssucht, Kaufsucht gibt es auch. Und dann neuerdings auch Internetsüchte aller Art, also das ist vor allem wahrscheinlich die Pornosucht mit Abstand am verbreitetsten, unter Männern zumindest. Und dann gibt es neuerdings auch noch die Social Media Sucht, also Leute, die am ganzen Tag am Handy sind, damit Instagram oder TikTok oder weiß ich, Facebook oder was es noch alles dafür so Social Media Plattformen gibt. Beide Suchtformen verfolgen aus Sicht des Süchtigen das gleiche Ziel und den gleichen Zweck, nämlich die Stimmung zu ändern auf der einen Seite und schmerzliche Gefühle ebenfalls zu verdrängen. Das tönt alles nicht sehr gesund und ist es natürlich auch nicht. Und wir wollen nun der Frage nachgehen, ob die Sehnsucht denn auch in eine der gerade erwähnten beiden Kategorien fällt und damit etwas Krankhaftes, Pathologisches an sich hat. So aus dem Bauch heraus würden die meisten von uns wahrscheinlich das verneinen. Wenn man wieder mal ins Wikipedia geht und schaut, woher denn der Begriff Sehnsucht kommt, steht dort geschrieben, dass der Begriff vom mittelhochdeutschen Sehnsucht kommt, und das bezeichnet eine Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder auch Zeitspannen. Und auch mit dem Gefühl verbunden, dass man das, was man sich danach sehnt, nie erreichen kann. Was natürlich bitter ist. Nun, Krankheit des schmerzlichen Verlangen tönt eher so, also eben, als ob es sich um etwas handelt, das einer Behandlung eigentlich bedürfte. Also doch etwas krankhaft. Ist das wirklich so? Denn jeder Mensch, alle hier drin, kennen diese bittersüßen Gefühle der Sehnsucht. So ein Ziehen in der Brust, aber auch ein schönes Schwelgen in irgendwelchen Vorstellungen von dem großen Glück, vom Familienglück, eine Reise nach Hawaii von einem Porsche oder was auch immer. Und es gibt eine Gruppe um Paul, oder gab eine Gruppe um Paul Baltes, das war der ehemals war der Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, und der hat sich der theoretischen und empirischen Erforschung der Sehnsucht gewidmet. Auch das gibt es. Und was also ist seiner Ansicht nach Sehnsucht? Warum sehnen sich Menschen? Und sie haben da Hunderte von Fragebögen von Erwachsenen aus allen Schichten und ausgewertet und sind dann zum Schluss gekommen, dass es 6 wichtige Merkmale gibt, was die Sehnsüchte anbelangt. Das erste Merkmal ist die Unerreichbarkeit einer persönlichen Utopie. Also die Sehnsucht ist die Vorstellung davon, wie das perfekte Leben wäre. Das ist zwar nie erreichbar, jeder Mensch hat wahrscheinlich trotzdem irgendeine persönliche Vorstellung davon, wie das denn aussehen würde oder könnte. Für den einen ist das vielleicht das Zusammenleben mit einem Partner in einer unzerstörbaren Harmonie, für den anderen ein völlig selbstständiges, in Autonomie zu leben oder irgendwie in Luxus zu schwelgen, hat vielleicht ein Dritter als solche Vorstellung. Das zweite Merkmal ist die Unvollkommenheit und die Unfertigkeit des eigenen Lebens. Und dass man eben weiß oder meint zu wissen, dass ohne die große Liebe, die man noch nicht getroffen hat und nach der man sich so sehnt, das Leben dauerhaft unvollkommen ist. Und genau. Ein drittes Merkmal ist der Dreizeitigkeitsfokus. Das tönt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Es geht auch darum, dass sich Sehnsüchte oft auf die Vergangenheit, die Gegenwart, aber auch die Zukunft gleichzeitig ausrichtet oder ausgerichtet sind. Zum Beispiel, wenn jemand einen Partner verloren hat in der Vergangenheit und sich jetzt danach sehnt nach diesem Partner, mit ihm zusammen sein möchte und sich noch ausmalt, was er in der Zukunft alles erleben könnte mit diesem Partner, was jetzt nicht möglich ist. Dann habe ich schon erwähnt, diese bittersüßen Gefühle sind Fantasien vom Ersehnten, die sind natürlich süß, oder? Wenn man irgendetwas an den Porsche Cabriolet sich vor Augen hält. Aber bitter ist dann eben oft das Wissen, dass es sich dabei um etwas meistens Unerreichbares handelt. Dann der fünfte Punkt ist die Rückschau und Lebensbewertung, quasi dass man so eine Art Maßstab, nimmt man Sehnsüchte als Maßstab, was man im eigenen Leben schon erreicht hat und was man noch erreichen möchte. Und der sechste Punkt schließlich, Symbolcharakter, ist, dass die Sehnsüchte oft nur stellvertretend für etwas anderes stehen. Wenn sich jemand jetzt da ein Porsche Cabriolet oder weiß ich was, ein schönes Auto vorstellt, dann steht vielleicht nicht das Auto an sich im Vordergrund als materielles Ding, sondern das, was man damit verbindet, nämlich die Unabhängigkeit, Unbeschwertheit, Freiheit oder was auch immer. Und wir haben jetzt einiges über die Sehnsucht gehört und dies natürlich aus einer sehr weltlichen Sicht bisher. Es hatte noch bisher noch keinen direkten Bezug zu unserem Leben als Christ. Und wir haben vielleicht auch ähnliche Sehnsüchte, wie die ich jetzt aufgeführt habe. Einfach das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Und dieses Etwas, dessen Mangel oder Abwesenheit, an wir leiden, ist dann alles andere als nebensächlich. Auch in der Bibel ist das Thema Sehnsucht ein ganz wichtiges Thema. Und dort ist es vor allem die Sehnsucht nach Gott. Im Psalm 22, in den Versen 2 und 3, beschreibt David, der gerade wieder einmal, ist man fast versucht zu sagen, in größter Bedrängnis ist, formuliert er seine Sehnsucht nach Gott mit diesen extrem bekannten Worten natürlich, die kennt ihr alle, die ja dann auch Jesus am Kreuz von Golgatha gesprochen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Nicht ohne Grund nennt David in Vers 2 Gott zweimal hintereinander, seinen Gott. Und in Vers 3 sieht man ja, wiederholt er, dass diese Anrede sogar noch ein drittes Mal, mein Gott. Denn der Verlust der bisher ununterbrochenen oder der scheinbare Verlust der bisher ununterbrochenen festen Beziehung zu Gott wird hier von jemandem beklagt, von David, der eben dem daran extrem viel gelegen ist, an dieser innigen Gemeinschaft. Ist David ja alles gelegen. Er sehnt sich nach dieser innigen Gemeinschaft und doch scheint in diesem Augenblick David alleine zu sein, ohne diese innige Gemeinschaft mit Gott. Aber dennoch hält er, der nun allein ausharren muss, unerschütterlich am Glauben an seinem Gott fest. Auch im Psalm 42 lesen wir von einer tiefen Sehnsucht nach einer Beziehung zu Gott. Diesmal sind es die Söhne Korahs. Und wir lesen den Versen 2 bis 6, mal die ersten vier Verse hier. Auch ganz bekannte Worte. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Hause meiner Seele und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Dieser Psalm 42 drückt auch das Verlangen einer Seele nach Gott aus. Es zeigt die Sehnsucht nach einer tieferen Beziehung zu Gott und vergleicht das mit dem Durst eines Hirsches, der nach Wasser lechzt. Und trotz Kämpfen und Tränen findet der Psalmist oder die Psalmisten Trost und Hoffnung in Gott. Es erinnert uns daran, dass eben Gott unser Fels und unsere Rettung ist. Und selbst oder gerade in Zeiten der Dunkelheit und der Verzweiflung. Wenn es uns gut geht, haben wir oft das Gefühl, wir schaffen es alleine. Aber wenn es uns dann nicht mehr so gut geht, dann sehnt sich dann unsere Seele nach Gott. Und der im Text beschriebene Durst ist ein ganz spezieller Durst, der sich eben durch nichts stillen lässt, als durch die Gemeinschaft mit Gott selbst. Es ist wie wenn jemand in der Wüste umherirrt und kurz vor dem Verdursten ist und seine Kanister auch schon leer sind und kein Tropfen Wasser mehr darin ist. Und vielleicht findet er sogar noch eine Oase, eine Quelle, die aber versiegt ist und der in diesem Augenblick nur noch eines eigentlich weiß: ich muss jetzt trinken oder sterben. So sehr dürstet die Seele nach Gott. Ist das ein sehr wirklich starker und bildhafter Vergleich. In Vers 3 wird die Frage gestellt: wann werde ich endlich kommen vor Gottes vor Gottes Angesicht erscheinen? Also das endlich steht ja nicht da, sonst habe ich jetzt hineininterpretiert, aber es ist wahrscheinlich so, dass die Sehnsucht so groß ist, dass man am liebsten nicht mehr lange warten möchte. Aber wir dürfen ja ganz gewiss sein, dass genau diese Sehnsucht einmal vollkommen gestillt sein wird. Für die, welche im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen, das verheißt uns Gottes Wort in Offenbarung 22 im Vers 4. Dort lesen wir: und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das ist auch ein kurzer Satz, könnte man sagen. Ja. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Was das eigentlich heißt, ist ja unglaublich. Es ist ein unglaubliches Privileg, diese Verheißung, dass wir sein Angesicht sehen werden und seinen Namen auf unseren Stirnen haben werden. Und diese Verheißung wird vielleicht uns erst dann so richtig bewusst, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass selbst Mose, der Gott wahrscheinlich näher stand als irgendein Mensch, also mit Ausnahme von Jesus, als er auf der Erde wandelte, selbst ihm ist das versagt geblieben, Gott schauen zu dürfen. Dass die zentrale oder die wichtigste Sehnsucht eines jeden Christen sich dereinst erfüllen wird, davon war auch Hiob bereits absolut überzeugt, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo er schon die Prüfung hinter sich hatte und eigentlich viel Grund gehabt hätte zu jammern. Er war überzeugt, dass er nämlich dereinst Gottes Angesicht sehen wird. Und wir werden auch gleich sehen, hat er sich mit seinem ganzen Herzen dann auch gesehnt. Wir lesen in Hiob 19, in den Versen 25 bis 27: ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Doch wunderbare Worte. Muss ich ihm noch vor Augen halten, in welchem Zustand er war, als er das gesagt hat, zu seinen Freunden, die ihn besucht haben. Und eines ist ja fast unglaublich: diese Klage Hiobs mündet in das: aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der gebrochene, oder äußerlich zumindest gebrochene und geschundene Hiob hält trotzig an der Gewissheit fest und ist: meine Hülle, mein Leib, meine Haut noch so zerbrochen und mein Leben dahin, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen, schreibt er. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das ist standhaftes Ausharren, wie es im Neuen Testament so oft beschrieben wird. Hiob wurde ganz offensichtlich von Gottes Heiligen Geist berührt und er empfing einen Ausblick über den Tod hinaus, den es im Alten Testament eigentlich nicht so oft gibt. Er wusste, dass sein Erlöser lebt und das bereits 2.500 bis 4.000 Jahre vor unserer Zeit, So genau wissen wir das nicht, weil die Datierung des Hiob-Buches sehr ungewiss ist. Aber es war ein prophetischer Blick auf das, was dann an Ostern passiert ist. Und für Hiob war es noch eine Sehnsucht, eine Ahnung, eine Hoffnung, aber irgendwie auch zugleich ein tiefes Wissen, weil er schreibt ja in Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich vermute oder ich nehme mal an, sondern ich weiß. Ist ganz sicher, Gott hat ihm diese Gewissheit ins Herz gegeben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schauen wir uns doch noch einen anderen Psalm von David an, wo er sich nach seinem Gott sehnt, und zwar Psalm 63, lesen wir in den Versen 1 bis 8. Zuerst wieder die ersten vier Verse. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager in den Nachtwachen, nachsinne über dich. Du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Auch dieser Psalm drückt das Verlangen Davids nach einer innigen Gemeinschaft mit Gott aus. Es ist ein Ausdruck seiner Sehnsucht und Durstes nach geistlicher Erfüllung. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, schreibt David in Vers 6. Und geistliche Nahrung ist eben so wichtig wie das Essen, das wir normalerweise zu uns nehmen, zum Beispiel dann nachher beim Mittagessen. Und diese geistliche Nahrung, sie befriedigt uns auf eine Art und Weise, wie es eben nichts Dingliches zu tun vermag. Und Jesus hat, als er vom Satan verführt oder versucht wurde, hat er ja auch gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und wir lesen im Psalm, im ersten Vers, dass David gerade in der Wüste war, in der Wüste Juda. Und wahrscheinlich war er auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn Absalom, der ihm nachstellt. Ist auch eigentlich ganz schlimm, der eigene Sohn einem ans Leben gehen will. Und er kannte also physischen Hunger und Durst, hat er geschrieben in einem Lechzen. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Also er kennt diesen physischen Mangel. Aber fast noch mehr, so scheint es, kannte er die Erfahrung, geistlich zu dürsten. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir, eben in diesem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Und David schüttet sein Herz Tag und Nacht vor Gott aus und fühlt sich dadurch gestärkt und unterstützt. Im Vers 8 schreibt er, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Dieser Psalm betont wieder an die andere auch die intime Beziehung zwischen dem Beter, also David in diesem Fall, und Gott. Und eben die Notwendigkeit, dass wir uns an Gott einfach halten und klammern können. Und er ermutigt uns in Zeiten der Prüfung und der Trockenheit, jetzt im übertragenen Sinne, dass wir dann, gerade dann, eben Zuflucht suchen können bei Gott und dass unsere Seele, unsere Seelen Erfrischung erfahren dürfen durch seine Liebe und seine Gnade. Nur bei Gott wird unsere innerste Sehnsucht eben gestillt. C.S. Lewis, ein irischer christlicher Schriftsteller, hat einmal Folgendes gesagt oder geschrieben: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis, man könnte auch sagen eine Sehnsucht, entdecken, also wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und Paulus schreibt ja auch im Brief an die Philipper im Kapitel 3, im Vers 20, dass unser Bürgerrecht eben nicht von hier ist, sondern im Himmel und eben nicht, damit nicht von dieser Welt. Und so können wir nur hoffen und beten, dass möglichst viele Menschen im Laufe ihres Lebens genau zu dieser Erkenntnis kommen, dass ihnen etwas fehlt, das durch absolut nichts Weltliches, eben durch kein Porsche Cabrio, ausgefüllt werden kann, und dass es aber etwas gibt, das nicht von dieser Welt ist und das sie es ergreifen, erkennen und ergreifen können. Gott ist so nah und er ist an einer persönlichen Beziehung zu uns interessiert, denn nicht nur viele von uns sehen sie nach Gott, wie wir jetzt bei David gesehen haben, sondern er sehnt sich auch nach uns und das ist doch wunderbar. Es gibt in der Bibel viele Stellen, in denen erzählt wird, wie Gott sich nach den Menschen sehnt. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Das ist bereits im Garten Eden der Fall. Gott sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinen Menschen. Doch nicht nur Adam und Eva versteckten sich nach dem Sündenfall vor Gott, sondern auch viele Menschen heute. Im Prediger Kapitel 3, im Vers 11, schreibt der Verfasser, wahrscheinlich Salomo, so genau wissen wir das nicht, auch etwas sehr Schönes, das man vielleicht leicht überlesen könnte. Er, also Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, also uns Menschen, ins Herz gelegt. Und wenn wir wissen aus Erfahrung, dass unser irdisches Leben einmal zu Ende sein wird, bei den einen früher, bei den anderen später, so wissen wir ja Gott sei Dank nicht. Gott hat uns aber auch die Ewigkeit als Sehnsucht ins Herz gelegt und somit hat er uns ja auch den Blick über den Tod hinaus gegeben oder zumindest die Neugier, uns damit zu befassen. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie das spürt auf die eine oder andere Art. Vielleicht ist es vielen nicht vollumfänglich bewusst, aber latent ist die Sehnsucht da, das lehrt uns ja auch dieser Vers. Aber Menschen gehen mit dieser Sehnsucht sehr unterschiedlich um. Sie unterdrücken oder verdrängen sie vielleicht, so wie viele Menschen vor allem unangenehme Dinge im Leben verdrängen, statt sich damit zu befassen, so eine Art Vogel-Strauß-Politik betreiben. Vor einer Woche hatten wir bei uns in der Gemeinde das jährliche Nachtessen des Patrouillendienstes, bei dem ich auch mitmache. Und ich saß neben einem sehr lieben Mann, ungefähr 60 Jahre alt, also ich kannte ihn vorher schon eben auch vom Patrouillieren. Und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen, auch unter anderem zu diesem Thema, was kommt nach dem Tod. Und er war der festen Überzeugung, dass es nach dem Tod einfach finster wird, so wie wir, wenn man das Licht ausknipst. Und es war für ihn auch okay quasi, oder? Er hat es nicht irgendwie mit Gram, sondern es einfach festgestellt, so wie 1 und 1, 2 gibt, ist nach dem Tod ist es finster. Das war seine feste Überzeugung. Und ich bete für ihn, dass Gott sein Herz öffnen möge und dass er auch erkennen kann, dass auch in sein Herz eben die Ewigkeit hineingelegt wurde von Gott. Andere geben dieser Sehnsucht zwar Raum, aber auf Wegen, die nicht von Gott sind. Deshalb bleibt uns das Gebet und das Aufklären in unserer Umgebung und auch auf der Straße, damit die Menschen die Chance haben, diese Sehnsucht richtig zu stillen und dass sie wissen und erkennen, wo ihre eigentliche Heimat ist. Amen.